auch mal wieder in Bischofen zu sein. Muss man richtig nachgucken und wühlen, wenn man das letzte Mal in Bischofen gewesen ist, um rauszufinden, worüber man nicht schon wieder predigen sollte. Man kann ja da schon mal in die falsche Schublade greifen und macht das Gleiche, was man beim letzten Mal gemacht hat. Vielleicht ist das diesmal jetzt nicht das Gleiche, sondern was anderes. Ich hoffe es jedenfalls. Es gibt einen Satz im Deutschen, der besteht aus zwei Worten und der fängt mit dem Wort Hauptsache an. Wie geht der? Hauptsache gesund, habe ich gehört, gell? Ja, Hauptsache gesund. Das ist so ein Spruch, der einem überall begegnet. Was sagt ihr dazu, wenn der so gesagt wird, Hauptsache gesund? Nicht das Wichtigste, Heinz, oder? Nicht die Hauptsache, ne? Aber es ist ein geflügelter Spruch bei den Deutschen, gell? Hauptsache gesund. Ja. Aber man sollte darüber nachdenken, ob das wirklich die Hauptsache ist. Das wollen wir heute Nachmittag tun, mit einem Text aus dem 1. Timotheusbrief. Und da lesen wir mal aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Da steht: Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also hier erfahren wir, was die Hauptsache ist. Nämlich die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und da geht es dem Apostel Paulus um die Weitergabe der guten Botschaft von Gott. Im ersten Kapitel, da greift er das schon auf, indem er das dreimal insgesamt sagt, dass wir eine Weisung von Gott empfangen haben. Das findet man in Kapitel 1, Vers 3 und in Kapitel 1, Vers 5 und in Kapitel 1, Vers 18. Immer ist da von einer Weisung Gottes die Rede. Und man muss schon genau hinschauen, um herauszufinden, was diese Weisung Gottes eigentlich ist. Schaut man mal genau in den Text hinein, dann merkt man, dass da Weisung oder Anweisung oder Gebot Gottes steht und dass das eigentlich so viel bedeutet wie Dienstanweisung. Bei Dienstanweisung, da denke ich immer noch so an orange und blaue und gelbe und grüne Blätter. In meiner Zeit als Bankkaufmann bei der Sparkasse, da landeten alleweil solche Dienstanweisungen auf dem Tisch und je nachdem, aus welchem Bereich die kamen, waren die farblich gekennzeichnet und das waren halt die blauen, die gelben, die grünen und was auch immer für Blätter und die wurden auch ganz ordentlich abgeheftet, alles noch analog und da hatte man sich dran zu halten, das galt, Dienstanweisung, das gilt jetzt. Und diese Dienstanweisung, die Paulus den Timotheus in Erinnerung ruft, das ist dieses anvertraute Gut des Evangeliums, von dem in Kapitel 1, Vers 11 die Rede ist, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Und das gebe ich dir weiter. Vers 18 steht das, dieses Gebot, diese Anweisung vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus. Da gibt es also wie so eine Staffel an den Timotheus weiter und sagt, diese Dienstanweisung, die darfst du niemals aus dem Auge verlieren, das ist, dass das Evangelium weitergegeben wird. Die Hauptsache ist, dass ich will, was er will. Das stand ja in Kapitel 2, Vers 4. Ne? Welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also das ist der Rettergott, von dem hier die Rede ist. Vers 3 nennt ihn auch so, Kapitel 2, Vers 3. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heilandgott. Das ist der Rettergott. Heiland, Retter, das sind synonyme Begriffe. Das eine, das steht für das andere. Und das will er eben. Er will, dass Menschen gerettet werden. Wofür steht der Mann? 007, ja, die neuere Fassung, oder? Casino Royale. Wofür steht er? Ja. Wofür steht er noch? Was ist so? Also man kann ja auch die verschiedenen Bond-Generationen zurückgehen. Ja. Was ist eigentlich immer dasselbe? Dienst Ihrer Majestät, genau. Das passt auch gut. Das ist? Oh, die Lizenz zum Töten, ja, das passt nicht so doll rein in unser Thema heute Nachmittag. Du hast recht. Er steht für Gerechtigkeit, ja. Und was ist immer typisch, wenn es spannend wird? Typisch ist ja immer, dass die Welt kurz vor ihrem Untergang steht. Ne? Also es ist ja nicht nur 5:12, also es tickt ja meistens runter auf der Uhr. Oft genug ist das ja auch so gewesen, dass es dann irgendwo eine Bombe gibt und die Uhr tickt rückwärts und dann hat man noch 5, 4, 3, 2 und dann weiß man schon, was passiert. Ne? Also er kommt immer im letzten Augenblick. Das macht die Sache ja so spannend. Und das ist halt irgendwie auch so ein Rettertypus. Gut, und dann kommt natürlich immer noch die Lamour-Szene zum Ausklang vom Bond. Das passt jetzt auch nicht so gut heute Nachmittag hier rein. Und es ist ja auch lediglich eine Romanfigur. Der, von dem wir hier sprechen, das ist keine Romanfigur, sondern das ist einer, der wirklich in Raum und Zeit in unsere Geschichte gekommen ist. In 1. Thessalonicher 2, Vers 5 lesen wir: Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus. Das sind die beiden Funktionen, die den Heiland Gott ausmachen, was typisch ist für ihn. Ja? Er ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Das ist also diese, nennt man das horizontal, das ist also diese vertikale Beziehungsebene, wo es darum geht, was sein Anliegen ist zwischen Gott und Mensch. Er ist der Mittler, er stellt sich dazwischen. Und im Vers 6 haben wir den anderen Aspekt, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Also wenn es für den Heiland Gott, Jesus Christus, eine Typisierung gibt, also was total typisch für ihn ist, dann müssen wir diese beiden Dinge festhalten. Es geht einmal um diese vertikale Beziehung zwischen Mensch und Gott und dass er dazwischen tritt und dass er weiß, dass kein anderer dazwischen treten kann. Er ist der Einzige, der das tun kann und er ist auch nicht gezwungen, das zu tun. Er kommt und er macht das freiwillig. Freiwillig tritt er dazwischen, wird zum Mittler zwischen Mensch und Gott. Das ist eine typische Charaktereigenschaft für diesen Heiland Gott. Und die andere typische Charaktereigenschaft für ihn ist das, was im Vers 6 steht, der sich als Lösegeld gab für alle, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Da geht es darum, dass er, das Lösegeld ist ja etwas, womit Menschen befreit werden. Ja? Also es wird ein Lösegeld gezahlt für jemanden und dadurch kann der gebunden, gefangen, wie auch immer war, der kommt dadurch frei. Das Lösegeld befreit ihn, setzt ihn frei. Das ist also das, was der Heiland Gott für den anderen tut, für uns tut. Und damit hat man diese zwei Beziehungsebenen, einmal die horizontale Beziehungsebene und einmal die vertikale Beziehungsebene, wo es darum geht, was er für uns getan hat. Und das würde wirklich auch genügend Stoff bieten für einen Roman. Aber es ist so gut, dass das kein Roman ist, sondern dass das Evangelium ist, keine erfundene Geschichte, sondern eine Geschichte, die wirklich wahr ist. Und obwohl sie 2000 Jahre alt ist, die heute noch total wahr ist, weil das ist der Schlüssel für uns Menschen überhaupt, das, was der Heiland Gott getan hat und was er heute noch für uns ist. Ja, was will er denn? Das ist sein ganzes Anliegen, was er will. Er will retten. Wenn man sich in dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, den Vers 4 anschaut, da war ich oft nicht mit einverstanden, was da steht, je nachdem jedenfalls nach was für eine Übersetzung. Ich habe ja immer schon gewusst, dass die Elberfelder Übersetzung die richtige ist. Ne? Und die Luther-Übersetzung, die ist natürlich ein bisschen schwach auf der Brust. Ihr merkt, das ist also jetzt alles ironisch gesprochen. Denn in der Luther-Übersetzung steht ja, welcher will, dass alle Menschen... Steht das da? Der Luther? Echt? Ich habe immer gedacht, früher in der Luther würde was anderes stehen. In der Luther-Übersetzung steht meines Wissens, dass allen Menschen geholfen wird. Das war auch mal Jahreslosung, da habe ich immer dran gestört, denke ich, ja, liebe Zeit, Mensch. So ein toller Vers, das ist doch einfach billig und wenig, wenn da steht, dass allen Menschen geholfen wird. Viel schöner ist doch diese Übersetzung, dass alle Menschen errettet werden. So habe ich gedacht, naja, manchmal denkt man halt ein bisschen kurz und ist ein bisschen dumm, habe ich dann auch später merken müssen, als ich diesen Text mal etwas ausführlicher studiert habe. Denn in dieser Aussage, dass er will, dass alle Menschen errettet werden, steckt genau das drin, dass er will, dass allen Menschen geholfen wird. Wenn wir daran denken, dass alle Menschen gerettet werden, dann denken wir an das Kreuz, dann denken wir an Buße und Bekehrung und Wiedergeburt und Taufe und so weiter und so fort, und dann denken wir an Errettung. Aber wenn man diesen Text aufmerksam liest, und das möchte ich gerne mit uns heute Nachmittag machen, dann merken wir, dass es natürlich auch um dieses, man nennt das in der Theologie, um diese soteriologische Form der Errettung geht, ja, also das Heil in Christus finden, aber es geht noch um mehr hier. Es geht nicht nur um die soteriologische Form der Errettung, sondern es geht um Gottes Rettungsanliegen, und jetzt passt es wahrscheinlich besser zu sagen, um Gottes Hilfsanliegen für die Menschen überhaupt, für alle Menschen. Und das ist mal ganz spannend, sich auf diese Spur zu machen. Das versuchen wir heute Nachmittag mal in der nächsten halben Stunde zu machen, ja, um herauszufinden, was ist denn aus Gottes Sicht die Hauptsache? Und da fangen wir nochmal vorne an, Kapitel 2 zu lesen. Ich habe ja zwei Verse ausgelassen, den möchte ich jetzt weitermachen. Vers 1, 1. Timotheus 2, Vers 1. Ich ermahne euch nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Ja, also Gott will, das ist also Hauptsache, eine der Hauptsachen, hier gibt es mehrere Hauptsachen in diesem Text, eine der Hauptsachen ist, dass Gott will, dass wir für alle Menschen beten, speziell für unsere Regierungen. Er will, dass uns die beschäftigen, die ihn beschäftigen. Dass es hier eine Verbindung gibt zwischen dem Vers 1 und dem Vers 4, da möchte ich darauf aufmerksam machen. Er will, dass uns die beschäftigen, die ihn beschäftigen. Denn in Vers 1 im zweiten Teil steht schon, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden. Für wen? Für alle Menschen. Ja? Achtet bitte auf dieses alle. Für alle Menschen steht da. Und im Vers 4 taucht es jetzt wieder auf. Welcher will, dass alle Menschen errettet werden? Also es geht in Vers 1 um alle Menschen und es geht in Vers 4 um alle Menschen. Es geht ihm um alle Menschen. Aber es geht ihm um alle Menschen in zweierlei Hinsicht. Hier am Anfang, das andere haben wir ja jetzt eben quasi schon mal vorgegriffen gehabt, haben wir gesagt, da geht es eben auch um diesen soteriologischen Aspekt der Errettung, nämlich um dieses Heil in Christus. Aber hier in Vers 1 merken wir, es geht ihm um alle Menschen im Sinne, dass alle Menschen seine Geschöpfe sind und dass alle Menschen in menschlichen Gesellschaften leben. Und diese menschlichen Gesellschaften, was bilden die? Die bilden Staatsgebilde und die haben Regierungen. Und so fängt er interessanterweise an. Und hier merken wir, dass es hier zwei Hauptsachen in diesem Text gibt, vielleicht sogar noch eine dritte, werden wir gleich sehen im Lauf des Nachmittags. Also, er will, dass uns die beschäftigen, die ihn beschäftigen, und er interessiert sich für alle Menschen, und deswegen ist es wichtig, dass wir für die Regierungen beten, so wie es im Vers 2 steht, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist der, wenn wir für die Regierenden beten, und die Regierenden sich nach dem richten, was Gottes Maßstäbe sind, wie wird es dann denen gehen, die unter dieser Regierung leben? Denen wird es gut gehen. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Also wenn die Regierenden sich darüber bewusst sind, dass sie ihr Regierungsamt nur ausführen in einer delegierten Verantwortung von Gott, dem König der Könige, dem Herrn dieser Welt her, dann wird es den Menschen, die unter dieser Regierung gehen, gut leben. Und so betet Paulus hier für den Kaiser in Rom, das dürfte Nero zu der damaligen Zeit gewesen sein, und eben das Römische Reich mit all seinen Licht- und Schattenseiten, die uns ja auch heute noch gut bekannt sind. Und insbesondere, also wir haben gesehen in Vers 1, dass es ihm um alle Menschen geht. Und alle Menschen sind ja mehr als die Gläubigen. Aber dann in Vers 2 merken wir, dass es ihm bei allen Menschen auch speziell um die Gläubigen geht, damit wir, also die Gläubigen, ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Und damit bringt er quasi das Verhalten der Gläubigen in Verbindung damit, was für eine Einstellung sie gegenüber der Regierung und gegenüber ihrem Staat haben. Ja, also, meckern ist in, das weiß ich nicht genau, ob das auch zur deutschen Mentalität gehört, zumindest irgendwie unzufrieden zu sein, scheint zur deutschen Mentalität zu gehören und momentan scheint es auch wieder in zu sein, über die Kanzlerin zu meckern, besonders nach einem Jahr, nachdem sie gesagt hat, wir haben alles im Griff, wir schaffen das. Heute ist ja auch wieder Wahltag, ne, in Meckprom da oben, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und Meckern ist angesagt, Unzufriedenheit. Davon schreibt Paulus aber nichts. Paulus schreibt davon, für die Gläubigen ist es wichtig, dass sie ein ruhiges und stilles Leben führen können. Also wir gehören zu der Minderheit der Christen, die sich heute Nachmittag hier treffen kann und sie kann ganz unbesorgt und unbeschwert sein. Sie kann das in aller Ruhe und in allem Frieden tun. Uns wird niemand stören, aller Wahrscheinlichkeit nach, und wir stehen unter dem Schutz der Obrigkeit. Und das ist so etwas Wichtiges. Steht hier in diesem Text, ja, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit, das heißt also Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Und dieses Ehrbarkeit, glaube ich, hat auch damit zu tun, wie wir über unsere Regierenden sprechen. Ja, dass wir bei den Politwitzen also nicht noch den Politwitz draufsetzen, der das Ganze noch ein bisschen steigert und sich noch ein Stück mehr lustig macht, sondern dass wir an der Stelle einen anderen Blickwinkel haben und sagen also betend für die Obrigkeit. In Kapitel 2, Vers 4 wird dieses Wort, dass alle Menschen errettet werden, also nicht nur im Sinne von zum Glauben kommen benutzt, sondern auch in dem allgemeineren Sinne, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und wenn man unter einer Regierung, wo Recht und Ordnung herrscht, in Ruhe und in Frieden lebt, dann genießen das nicht nur die Gläubigen, sondern das genießen auch die Ungläubigen. Damit wird allen Menschen geholfen. Wir merken, hier spricht quasi der Schöpfergott, der ein Anliegen hat, dass allen Menschen geholfen wird. Deshalb müssen wir uns natürlich auch jetzt folgende Frage stellen. Haben wir ein echtes Interesse an Politik und Gesellschaft und dass es den Menschen in unserem Land, in unserer Stadt und in unserem Dorf gut geht? Das ist ein bisschen ungewöhnlich, über so Themen spricht man normalerweise in den Versammlungen nicht, ne? Man hat eigentlich immer ein recht distanziertes Verhältnis zu Politik gehabt. So, ja. Vor gut 75 Jahren, da dachte man in ganz Deutschland in den Versammlungen, man geht nicht wählen, kulturelle Veranstaltungen sind böse, am Vereinsleben nimmt man auch nicht teil. Und unter anderem diese Einstellung zu Politik und Gesellschaft führte dazu, dass die christlichen Versammlungen 1939 landesweit verboten wurden. So, ein bisschen Geschichte jetzt, ne? Wissen viele schon gar nichts mehr von. Jetzt gut 75 Jahre her. Damals schickte sich das noch in Uniform, in die Versammlung zu kommen. Und wurde der Begriff Heil auch noch in anderem Zusammenhang verwandt. Und das kommt uns natürlich heute sehr fremd vor. Wir müssen uns fragen, was für ein Verhältnis zu Politik und Gesellschaft haben wir eigentlich heute? Unterscheidet sich das von dem der Väter und Vorväter vor 75 Jahren? Steht mir natürlich nicht zu urteilen, aber war das wirklich so schwierig zu sehen, wes Geistes Kind der Mann war? Wie gesagt, steht mir nicht zu urteilen. Wir sind Kinder einer nachfolgenden Generation. Aber nachdenklich stimmt es mich schon und betroffen macht es mich doch. Ich stelle fest, man hatte damals ein Verhältnis zur Politik und Gesellschaft, das war distanziert und unkritisch. Und ich fürchte, wir haben noch heute ein Verhältnis zu Politik und Gesellschaft, das immer noch distanziert und unkritisch ist. Wir haben eingeladen, an diesem Marsch für das Leben in Berlin teilzunehmen, der in 2 Wochen stattfindet. Wir haben einen Omnibus gemietet dafür, weil wir gedacht haben, hier im Land-Dill-Kreis, Christen ohne Ende, die haben auch mal den Mut, sich dazu zu bekennen, zu dem, was sie glauben. Nämlich, dass das Leben auch Leben ist, wenn es noch nicht geboren ist. Von der Zeugung, von der Befruchtung an. Sich dazu zu bekennen. Ja, wir fahren tatsächlich mit dem Bus nach Berlin. Wir sind bis runtergegangen auf unseren CJ-Bus. Da passen jetzt 8 Leute rein. 8 Leute. Ja. Ist natürlich ein bisschen unbequem, sich dafür nach Berlin aufzumachen. Das ist erstens ziemlich weit und wir haben auch viele andere Termine. Und außerdem sind Gegendemos angesagt. Ja. Und wer ein bisschen Bescheid weiß über die ganze Geschichte, weiß, dass diese Gegendemos sehr aggressiv sind. Ja. Aber ist das nicht ein Spiegel davon, dass wir im Grunde genommen heute noch ein distanziertes und unkritisches Verhältnis zur Politik und Gesellschaft haben? Der Einstieg war der, dass die Hauptsache das ist, dass wir ein Anliegen haben für das, was für Gott Hauptsache ist. Und ein Punkt war, Hauptsache für Gott ist es, dass es allen Menschen gut geht. Einem Land, das sich nach Recht und Ordnung richtet. Bis auf die Kinder im Mutterleib. Denen geht es ziemlich schlecht in Deutschland. Den Ungeborenen. Jedes Jahr über 100.000, wie viel es wirklich sind, weiß wahrscheinlich gar keiner ganz genau. Und wann fangen wir damit an, dass wir unser distanziertes und unkritisches Verhältnis gegenüber Politik und Gesellschaft aufgeben? Werden wir auch dann wieder wach werden, wenn irgendwann ein Verbot kommt? Na, von uns ist keiner mehr dabei gewesen. Das wissen wir noch höchstens von Großvätern und Großmüttern oder so, oder Vätern oder Müttern, wie das damals gewesen ist. Wisst ihr, wie das damals war? Sie haben alle gesagt, das hat uns wie aus heiterem Himmel getroffen. Wie aus heiterem Himmel. Da hat kein Mensch mitgerechnet. Ja, so ist das. Wenn wir in Bezug auf das, was für Gott Hauptsache ist, distanziert und unkritisch leben, dann werden uns auch Dinge treffen, mit denen kein Mensch gerechnet hat. Kein Mensch gerechnet hat, weil man interessiert sich ja nicht dafür. Man interessiert sich ja nicht wirklich dafür. Und ich stelle fest, dass unser Bibeltext sagt, dass unser Gott sowohl ein Interesse an Politik hat, als auch an der Gesellschaft, damit allen Menschen zu einem gelingenden Leben geholfen wird. Und wiederhole mich, unser Thema ist, die Hauptsache ist, dass ich will, was er will. Oder die Hauptsache ist, dass mir wichtig ist, was ihm wichtig ist. Für mich bedeutet das, ich will Gottes Wort lesen, ich will darüber nachdenken, ich will, dass mich Gottes Wort zum Nachdenken bringt. Ich will, dass es mich zum Umdenken bringt. Ich will, dass das Wort Gottes in meinem Leben das Recht hat, über Dinge anders zu denken, als ich bisher darüber gedacht habe. Zum Beispiel unkritisch und distanziert über Dinge nachzudenken. Ich will, dass es mich zum Umdenken bringt. Willst du das auch? Ich glaube, wir lesen viel zu oft, viel zu bequem die Bibel. So ein Vers wie 1. Timotheus 2, Vers 4, was Gott will, dass alle Menschen errettet werden, der geht runter wie Öl. Das ist überhaupt keine Frage. Aber irgendwie haben wir ein bisschen Mühe mit dem Zusammenhang. Man könnte da noch eine ganze Menge Beispiele mehr nennen. Ich müsste nicht über das Recht auf Leben für das ungeborene Leben sprechen. Der Vater hier, meine Frau und ich, uns noch einen Zeitungsartikel angeschaut und darüber gesprochen. Da geht es um eine Verfassungsklage in Bezug auf das dritte Geschlecht. Also ob die Aussicht hat, durchzukommen, das weiß ich nicht, das bezweifle ich jetzt eher. Aber es ging gerade dieser Tage durch die Medien und wenn es um eine Verfassungsklage geht für das dritte Geschlecht, also geht es um sogenannte Intersexuelle, dann muss man kein Prophet sein. Wenn man ein bisschen kritisch das verfolgt, was in unserer Gesellschaft geschieht, dann weiß man, das ist nur der Anfang der Tür zum fünften Geschlecht, zum zehnten Geschlecht. Wenn ich richtig weiß, meine jüngeren Kollegen haben mir das gesagt, im englischsprachigen Bereich, da hast du bei Facebook, glaube ich, schon um die 30 Möglichkeiten, dein Geschlecht zu bestimmen. Ist uns das auch egal? Das ist ja das, was in den Kindergärten und den Schulen unseren Kindern oder den Enkeln beigebracht werden wird. Gehen wir da auch distanziert und unkritisch mit um? Seht, wenn das für Gott ein Anliegen ist, dann sollte es auch für uns ein Anliegen sein. Und wenn wir in einem System, in einer Gesellschaft leben, in einer politischen Landschaft leben, wo wir auch, ohne dass uns irgendjemand irgendetwas tun kann, mit Recht unseren Mund aufmachen können und können uns bekennen zu bestimmten Dingen. Ja, gerade in diesen Fragen habe ich schon verschiedentlich an Petitionen teilgenommen, die zum Teil deutschlandweit oder zum Teil europaweit dann auch Bedeutung bekommen haben. Wisst ihr was, das tut noch nicht mal weh. Das ist ein Klick. Aber wenn man sieht, dass da, als es da in Baden-Württemberg um diese Petition ging, da einige Hunderttausend zusammenkommen, dann fragt man sich, ja, wahrscheinlich gibt es auch nicht mehr als 200.000 Christen in Deutschland, oder? Wo sind eigentlich die anderen geblieben? Das hätte doch im Nu, hätte es das doch über die Million hochschnellen müssen. Weil die Mühe, die man sich machen muss, ist ein Klick. Aber wir sind ja den Dingen eher distanziert und unkritisch gegenüber. Gehen wir einen Schritt weiter in unserem Text, kommt noch ein zweites oder ein weiteres sehr spannendes Thema, nämlich ab Vers 8. Da heißt es, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Und Vers 10, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke. Also das zweite Thema hier, das zweite Hauptthema hier im zweiten Kapitel ist, er will, dass Männer richtige Männer sind und dass Frauen richtige Frauen sind. Zunächst mal für das aufmerksame Bibellesen. Was haben diese Dinge eigentlich miteinander zu tun? Die ersten zwei Verse, wo es um das Gebet für die Regierung geht. Dann interessanterweise die nächsten, was sind das, 1, 2, 3, 4 Verse, 3 bis 6, wo es um diesen Heiland Gott geht, über den wir am Anfang gesprochen haben und das, was den charakterisiert, wie er ist. Erst Regierung und dann Heiland Gott und dann spricht Paulus im Vers 7 von sich als einem Herold und Apostel Gottes und so weiter, aber dann kommt er jetzt zu den gerade gelesenen Stellen, jetzt geht es auf einmal in den Versen 8 bis 15 um die Männer und um die Frauen. Hat das was miteinander zu tun? Hängt das miteinander zusammen? Es ging doch um alle Menschen. Wir haben gesagt, da ist die Gesellschaft mit gemeint. Alle Menschen, die Christen wie die Nichtchristen, überhaupt. Ja. Es geht um alle Menschen, Vers 4, die gerettet werden sollen oder denen geholfen werden soll. Und was haben jetzt die Verse 8 bis 15 zu tun, damit zu tun? Schon mal darüber nachgedacht? Aus was für Wesen die Gesellschaft besteht? Besteht aus Männern und Frauen. Und das sind alle. Alle sind Männer oder Frauen. Ja, es gibt was Gemeinsames hier in diesem Text. Es gibt was Verbindendes. Es ist ein Gedanke, der sich durchzieht. Es hängt nämlich damit zusammen, dass der Schöpfer Gott Gutes will für alle Menschen, einmal was die Gesellschaft angeht, man könnte das auch so wie die Makroperspektive beschreiben. Und was gibt es dann noch? Dann gibt es noch die Mikroperspektive. Und wo landet man dann? Bei Männern und Frauen. Und unsere Gesellschaft funktioniert so gut oder so schlecht, wie wir den Sinn der Geschlechter verstehen. Und das sind Männer und Frauen. Haben wir ja gerade schon mal ein bisschen angelangt bei diesem Thema. Drittes Geschlecht, Intersexualität und so weiter und so fort. Und da merkt man, wie hochaktuell und wie spannend auch dieser Teil des zweiten Kapitels ist, nämlich, Man lebt in einer Zeit, wo man nicht mehr recht weiß, was sind denn eigentlich Männer und Frauen? Na, bei den Gläubigen ist das noch ein bisschen anders, Gott sei Dank. Aber es ist nicht so, dass das nicht Spuren bei uns hinterlassen hätte. Was zeichnet einen richtigen Mann aus? Motorsäge, oder? Was zeichnet eine richtige Frau aus? Rundgang durch Ikea wahrscheinlich oder so. Nee. Also um diese Art von Typisierungen geht es in Paulus hier nicht. Ja. Wir müssen immer aufpassen, wenn es um die Geschlechter geht, um das Mann und das Frausein geht. Da gibt es durchaus auch kulturelle Typisierungen. Und die sind neutral, also das ist nicht das, wovon die Bibel spricht. Ob Motorsäge oder durch Ikea laufen. Hier geht es um das, was Gott über Männer und was Gott über Frauen denkt. Kennzeichen eines richtigen Mannes ist, Kapitel 2, Vers 8, wären wir nie drauf gekommen, wenn wir den Text hier hätten. Kennzeichen eines richtigen Mannes ist, dass er betet. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ich weiß nicht genau, die Jungs hier, welches Alter seid ihr hier so, die jüngere Truppe, gibt es noch, dass man so Bilder, Poster an seiner Kinderzimmer- oder Teenagerwand hängt? Gibt es sowas noch? Ja. Ja, da hat man früher seine Stars hingehängt. So, gibt es das noch, Conny? Ja. Du hast vielleicht noch Einblick da rein. Ich habe da nicht mehr so viel Einblick hin. Ich versuche diesen Text manchmal so ein bisschen zu aktualisieren und frage, was denkt ihr denn, was ein jüdischer junger Mann, 12, 14 Jahre, sich für ein Poster an seine Zeltzimmerwand gehängt hätte, als er mit dem Volk Israel auf der Wüstenwanderung war. Was glaubt ihr, wer da hing? Mose. Ja, schon gut, ja. Also ich bin ganz bei dir, Markus, aber ich mache noch einen Vorschlag. Aaron. Warum? Das ganze Volk, und ganz besonders, glaube ich, die kleinen jungen Männer, die waren elektrisiert am sogenannten großen Versöhnungstag. Dieser einzige Tag im Jahr, wo der hohe Priester, also ein Mensch, ins Heiligtum, ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes geht, ob der da wieder rauskommt. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet. Und dann der hohe Priester, er kam wieder raus. Was das bedeutete? Sühnung für das Volk, für das ganze Volk hat er getan, stellvertretend für alle. Wow, das war ein Mann. Was hat er gemacht? Hat gebetet. Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt kulturell typisch, ja, hier. Aber was hier steht, ich glaube, das ist ewiges Wort Gottes. Das ist ewiges Wort Gottes. Und ein Mann in Gottes Augen ist ein Mann, der für andere vor Gott tritt. Erinnert euch noch an die erste Typisierung, die ich gesagt habe in Bezug auf diesen Mittler Jesus Christus? Die erste Typisierung, die ich gesagt habe, ist, er ist einer gewesen, der für die anderen als Mittler zwischen Mensch und Gott dazwischen getreten ist, genau wie Aaron. Das ist ein Mann. Und das ist der Sinn von Gebet. Das ist der Sinn für Gebet für den Hausvater, der betet. Warum? Weil er bringt seine Frau, er bringt seine Kinder, er bringt seine Familie vor Gott. Das ist der Sinn, warum in der Gemeinde die Männer heilige Hände aufheben sollen zum Gebet. Also diese jüdische Gebetsweise, so beteten sie. Warum? Stellvertretend für die Gemeinde vor Gott treten. Die Gemeinde, die Geschwister, die Alten und die Jungen, sie alle Gott zu bringen. Das ist männlich. Würde jetzt nicht unbedingt auf so einem Männermagazin vorne drauf erscheinen, heute jedenfalls nicht. Gut, und das zweite Kennzeichen ist das Kennzeichen einer richtigen Frau. Was ist das? Dass sie durch gute Werke auffällt. Also Timotheus 2, Vers 10, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, könnte sagen, ach so, die Männer sollen beten und die Frauen sollen gute Werke tun. Umgekehrt, die Männer brauchen keine guten Werke zu tun und die Frauen brauchen auch nicht beten. Ja. Da merkt man ganz schnell, dass man auf dem Holzweg ist, weil das gar nicht das Thema ist hier, sondern hier geht es um das, was hauptsächlich kennzeichnet. Und das ist eben diese Personenorientierung, die Gott in die Frau hineingelegt hat. Noch ist es so, ja. Sie gebiert die Kinder. Noch ist es so. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist. Die Kinder spielen und die Kinder rennen und die Kinder fallen. Und was rufen sie? Papa! Ah, kannst vergessen. Kannst vergessen. Sie rufen Mama, weil ihr ihnen das beigebracht habt. Nein, nicht, weil ihr ihnen das beigebracht habt. Weil das so ist. Weil das so ist, das ist die Mama. Das ist diese Personenbezogenheit. Und in Lydda, in der Apostelgeschichte 9, kann man das lesen, dass sie geweint haben um so eine Frau, als sie gestorben ist. Wisst ihr, wer das ist? Apostelgeschichte 9, die Frau, um die sie geweint haben. Lütlin, du weißt das, warum sagst du nichts? Tabitha, sagt jemand. Tabitha oder Dorcas. Warum? Weil sie durch ihre guten Werke gedient hat. Und was diese Frau getan hat durch ihre guten Werke, sie hat als Frau das, was Gott in sie hineingelegt hat, ausgelebt. Nun magst du sagen, vielleicht ist jetzt das Schneidern von Kleidern, vielleicht ist es nicht dein Ding, das spielt doch gar keine Rolle. Also die Begabungen werden da sehr unterschiedlich sein. Aber sie hat genau das gelebt. Also fassen wir das mal zusammen. Gott will, dass Männer Verantwortung übernehmen, denn jeder Beter tritt für andere ein und das Wohl der anderen ist ihm wichtig. Und das ist im biblischen Sinne männlich. Denn unser Urahn Adam, dessen Namen ja Mann bedeutet, ja, Adam übersetzt, heißt Mann, der ist nicht für seine Frau Eva bittend vor Gott eingetreten, sondern er hat gesagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir diese süße Frucht vor die Nase gehalten. So, ja, super. Das läuft uns nach. Bis heute habe ich den Eindruck, uns als Männern, dass wir uns ein bisschen schwer damit tun, Verantwortung zu übernehmen. Seit diesem Tag leben wir Männer unser Mannsein leider viel lieber aus, dass wir uns um Verantwortung in Ehe und Familie und Gemeinde drücken und dies anderen überlassen. Gott sei Dank, es gibt berechtigte Hoffnung, denn da ist ein zweiter Adam gekommen und sein Name ist Jesus. Und ich habe ja gerade schon gesagt, als Mittler bringt er genau diese Haltung, dieses Verantwortung übernehmen zum Ausdruck. Und daran möchten wir Männer uns ein Beispiel nehmen. Der hätte auch sagen können, Gott, schau dir die Menschen an. Die hören gar nicht auf das, was ich denen zu sagen habe. Im Gegenteil, die wollen mich sogar umbringen. Das macht überhaupt keinen Sinn, denen zu helfen. Ja, hätte mit Recht sagen können. Aber hat er nicht getan, sondern er hat, wie es ein Vermittler zwischen zwei zerstrittenen Parteien tut, Verantwortung übernommen und hat die kaputte Beziehung zwischen Menschen und Gott wieder repariert. Ja, also darum geht es bei den Männern. Deswegen, liebe Männer, denkt nochmal über dieses männlichste Kennzeichen für Männer im Neuen Testament nach, das Beten. Denkt nochmal drüber nach. Das ist echt männlich. Gut, und nur nochmal zu den Frauen. Im Vers 9 lesen wir, ebenso auch die Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung. Und dann kommt dieser Vers, den wir schon gelesen haben, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke. Er war ja angeblich nicht verheiratet, der Paulus, aber über den beliebten Irrtum der Frauen, dass sie eigentlich die Schönsten der Schöpfung sind und immer alles drin sitzen, noch schöner zu werden, da kann der sich auch schon aus. Ja. Die Frauen sollen sich also in würdiger Haltung, mit Schamhaftigkeit, mit Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten, Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung. Also keine Sorge, ich sammle jetzt hier nicht Ringe und Ketten und dergleichen ein. Was ich hier lese, ist, dass Verfall nicht dem Irrtum zu meinen, dich durch Äußeres noch schöner machen zu müssen, sondern schau auf das, was schön ist vor Gott, was Frauen geziemt. So ein Ausdruck dafür, etwas, was Gott gefällt. Und wen wundert die Urahnin Eva, die war ja auch in so einen Irrtum verfallen. Sie war fasziniert von dem Äußeren der Frucht. Sie war eine Lust für ihre Augen und es war begehrenswert für sie, um Einsicht zu bekommen, erkennend Gutes und Böses. Genügte ihr nicht, so zu sein, wie Gott sie gemacht hatte. Sie suchte noch Ergänzungen, wie sie mehr sein könnte. Das läuft, glaube ich, dem weiblichen Geschlecht auch bis heute nach. Gott aber will, dass die Frauen erkennen, dass ihr wahrer Schmuck gute Werke sind, einen Blick für das zu bekommen, was die Bedürfnisse von anderen sind und wie sie durch gute Taten den Vorteil des anderen suchen können. Und jetzt kommen wir auf diese zweite Typisierung zu sprechen. Erinnert euch, Jesus, die erste Typisierung, Kapitel 2, Vers 5, der Mittler. Und die zweite Typisierung, Vers 6, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als Zeugnis zur rechten Zeit. Genauso wie Jesus es getan hatte, der unsere Bedürfnisse gesehen hat und die gute Tat der Dahingabe seines Lebens als Lösegeld unseren Vorteil gesucht hat und uns freigekauft hat. Wir finden bei dem Heiland, finden wir beide Züge. Sowohl die, die grundlegend die Männlichkeit kennzeichnen nach göttlichem Verständnis, und die grundlegend die Weiblichkeit kennzeichnen nach göttlichem Verständnis, wenn ich es recht verstehe. Was also ist eine Frau, wie Gott sie will? Sie hat einen Blick für andere und sie macht sich schön für Gott und vor Menschen, indem sie anderen Gutes tut. Ihrem Mann, ihren Kindern, anderen Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Und wir schauen ein bisschen zurück auf das, wo wir herkommen, wie wir angefangen haben. Wie war das nochmal? Die Hauptsache ist ja, dass die Hauptsache bleibt. Und wenn wir in Kapitel 1, wie ich am Anfang gesagt habe, diesen Schwerpunkt finden, dass diese Staffel des Evangeliums weitergegeben wird, das ist dieser soteriologische Aspekt, finden wir im Kapitel 2 schwerpunktmäßig hier dieses Anliegen Gottes und dieses Anliegen des Heilandes, dass es allen Menschen gut geht. Und das bedeutet, jetzt hier der zweite Teil des Textes, dass wir mal unsere Hausaufgaben machen und ganz neu darüber nachdenken, wie können wir denn in unseren Familien und Gemeinden junge Burschen, Mädels erziehen, dass sie Gottes Modell für Männlichkeit, Gottes Modell für Weiblichkeit verstehen. Denn die Dinge, die ich nannte, sind nur bedingt Werte in unserer Zeit. Beten. In unserer Zeit, das ist Frauensache, beten, ja, würde man in der Gesellschaft sagen. Oder das ist, wenn man nicht mehr weiter weiß. Ja. Aber das ja, ich erinnere uns nochmal dran, dass ja hinter diesem Beten dieser Gedanke steckt, stellvertretend eintreten und Verantwortung übernehmen. Wow, das ist ein hoher Wert in unserer Gesellschaft. Das ist ein sehr hoher Wert in unserer Gesellschaft. Und da mangelt es auch an vielen Stellen. Dieses Eintreten und Verantwortung zu übernehmen. Also sind wir auch Vorbild damit, indem wir diese Werte neu betonen. Und eben dieses nicht nach meinem Vorteil schauen, sondern den Vorteil des anderen sehen und mich dafür einsetzen. Mit dieser einen Seite und mit dieser anderen Seite können wir als gläubige Männer und als gläubige Frauen richtig gehend Vorbild sein in unserer Gesellschaft. Und schlussendlich führt auch dieser helfende Gedanke Gottes, er möchte, dass allen Menschen geholfen wird, der führt wiederum zu einem soteriologischen Aspekt hin, also wo es um das Evangelium und um die Errettung geht. Hat einer eine tolle Idee, irgendwas bastelt er, irgendwas kreiert er, andere schauen sich das an, merken, wie nützlich das ist, was werden sie für eine Frage stellen? Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Von wem stammt denn diese Idee? Ja. Diese helfenden Gedanken Gottes. Menschen werden fragen, ja, von wem stammt denn diese Idee? Ja, diese Idee, die stammt von Gott, der wirklich ein Anliegen hat für alle Menschen. Und damit können wir Zeugnis sein in unserer Umgebung hier in Bischofen oder wo auch immer du zu Hause bist und können Menschen wieder zu dieser Hauptsache hinführen, dass sie das Evangelium hören und gerettet werden. Denn natürlich nur der den Herrn Jesus Christus als seinen Mittler kennenlernt, wird wirklich gerettet werden. Ja, dieses Geholfen, das ist meines Erachtens ein mehr schöpfungsmäßiger Aspekt. Das ist wichtig für alle Menschen. Aber das Ziel muss natürlich sein, zu diesem soteriologischen Aspekt, diesem Gerettetsein hinzukommen, dass sie Heil und Frieden finden in Jesus Christus. Und dass wir dann als Gemeinden, und wir sind eine geistliche Körperschaft, ja, aber wir sind natürlich als geistliche Körperschaft, sind wir auch eine Gemeinschaft in unserer politischen, gesellschaftlichen Umgebung, dass wir da eben Zeugnis sind. Und das wünschte ich mir, dass wir einfach auch da in der Öffentlichkeit mehr für die Dinge eintreten würden, unseren Mund aufmachen würden, für die Dinge einzutreten, von denen Gott sagt, dass sie gut sind. Und von denen jeder Mensch, der ein bisschen nachdenkt, zu keinem anderen Ergebnis kommen kann, dass er auch sagt, das ist gut.